Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht's immer. Was ist denn das heute eigentlich? Sind das die Tops und Flops? Sind das die 10 Minuten? Das ist einfach so ein Podcast. Egal. Lass uns über Eishockey sprechen. Bernd Schwickerath.
Ja, wunderschönen guten Tag, Herr Fetzer.
Ja, vielen Dank, dass du in den letzten Tagen die Stellung gehalten hast, natürlich hier im Podcast. Und dazu habe ich ja gesehen, du hast ein Sonderheft Deutsches Eishockey veröffentlicht. Schön. Ein Online-Sonderheft Deutsches Eishockey. Super.
Ja, wenn es einmal läuft, dann läuft's, ne? Jetzt doch, ne? Ein kurzes, quatscht doch viel.
Ein kurzes Textchen ist erschienen.
Ja. Ärmchen geschüttelt, eine Kurzmeldung.
Also wer das noch nicht gelesen hat, ist tatsächlich für alle auch verfügbar, oder? steady.de/bislocky/post. Also da sind natürlich dann alle Artikel veröffentlicht und da kann man auch lesen, dass, das ist jetzt ja auch keine Breaking News mehr, dass Harold Kreis nicht mehr Bundestrainer ist, aber es ging ja nicht nur darum, dass er nicht mehr Bundestrainer ist, sondern insgesamt ja um die aktuelle Situation des DEB, des deutschen Eishockeys. Wer übernimmt für Harold Kreis? Wie geht's da jetzt weiter? Und das Ganze, ja, so ein knappes Jährchen vor der Heimweltmeisterschaft.
Ja, so über dem Text stehen so quasi die zwei üblichen Fragen, wo sind wir, wo wollen wir hin?
Ja, dann sag mal, wo sind wir, wo wollen wir hin?
Ja, das können wir natürlich jetzt auch hier besprechen. Also ja, Harold Kreis entlassen, du hast gesagt, und eigentlich ging der Vertrag ja noch bis 27.
Beiderseitigem Einvernehmen getrennt.
Natürlich, natürlich. Wobei ich das gar nicht unbedingt in Abrede stellen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass Harold Kreis das auch so ein bisschen als Befreiung empfindet, obwohl natürlich eine Heim-WM zum Abschluss seiner Karriere was Besonderes gewesen wäre, gerade wenn die auch noch in Mannheim und Düsseldorf stattfindet, also in zwei Städten, die ihm auch was bedeuten. Trotzdem, er wirkte halt, ne, wir haben oft genug drüber gesprochen, geschrieben, er wirkte halt irgendwie gereizt, genervt und nicht mehr so, ja, ich hätte das fast gesagt, nicht mehr ganz auf der Höhe, das ist natürlich Quatsch, weil der Mann ist natürlich voll da, aber irgendwie, ich weiß es nicht, irgendwie hat das nicht so den Anschein gemacht, als hätte er sonderlich viel Spaß an dem Job und würde da irgendwie jeden Tag mit Freude rangehen.
Ja, das finde ich, um das vielleicht mal voranzuschicken, finde ich super schade, weil
total.
Also 2023 war er dann gleich als Start super mit der Silbermedaille, mit dem Riesenerfolg und ja, irgendwie logisch ist, da richtet sich dann irgendwie auch die öffentliche Wahrnehmung und vielleicht auch das, was man ausstrahlt, danach, ob man jetzt Erfolg hat oder nicht Erfolg hat, ob es läuft oder nicht. Idealerweise sollte man sich da, glaube ich, davon, egal ob im Sport oder im Leben, nicht zu sehr leiten lassen. Ja, also grundsätzlich so eine Mitte sollte man eigentlich finden, ja, auch im Umgang mit anderen Menschen. Aber also ich fand auch immer vor der Zeit, also als Bundestrainer hatte ich ja dann beruflich nicht so viel, also er Bundestrainer war, hatte ich beruflich nicht so viel direkt mit ihm zu tun, aber davor war er in Schwenningen und da hat er gecoacht und da haben wir uns ein, zwei Mal bei Interviews unterhalten und ich fand es einfach immer, habe ich glaube ich hier auch schon mal gesagt, ich finde es einfach gut, wenn dir andere Menschen auf Augenhöhe begegnen, ja, und ich finde das auch so gehst du auch richtig durchs Leben, wenn du sowohl die vielleicht jetzt irgendwie vom Standing irgendwie höher sind, ja, trotzdem halt auch wirklich ja so ansprechen kannst, ja, wie du sie ansprechen solltest, nämlich dass auch Menschen sind, genauso wie welche, die vielleicht vom Standing her in Anführungsstrichen drunter sind oder was weiß ich. Also man geht ja doch als Mensch einfach so miteinander um. Ja? Man zeigt Empathie, man interessiert sich füreinander, man zeigt Respekt und das ist eigentlich was ich bei ihm schon gesehen habe, als auch beim Thema Eishockey, weil du willst ja selber, jetzt auch wenn du Fragen stellst, ja, wir haben es ja auch letztes Mal schon besprochen, der Mann weiß unglaublich viel über Eishockey, wir beschäftigen uns auch mit Eishockey, wir haben natürlich auch Fragen, wir machen unsere Gedanken und wollen dann von Leuten, die mehr Ahnung haben, halt auch Sachen wissen und vielleicht wissen, ob sie es anders sehen oder ob sie mal was erklären können oder was sind so die Gedankengänge. Und das fand ich bei ihm nämlich schon, dass er dann einfach das Ganze auf Augenhöhe besprechen konnte und sagen konnte, okay, jetzt unterhalten wir uns über Eishockey. Ich weiß, wir beide machen uns Gedanken drüber. Ich bin schon länger im Business, aber egal, das lasse ich mir jetzt nicht raushängen. Und ja, dann spreche ich mal einfach drüber. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen, hatte ich den Eindruck jetzt bei dieser Weltmeisterschaft, vielleicht auch schon vorher.
Ja, absolut. Und ich meine, ich habe ihn ja auch hier 4 Jahre in Düsseldorf erlebt und ich habe ja schon echt viele Trainer hier erlebt und er war wirklich der angenehmste, ne? Und wir haben ja oft so das Phänomen, ne, dass gerade Nordamerikaner uns nicht alle so ernst nehmen. Also erstmal speziell Europäer werden nicht so ernst genommen, weil natürlich Eishockey aus Nordamerika kommt und die immer denken, sie wüssten alles und andere wissen nichts. Und dann kommt in unserem speziellen Fall ja noch hinzu, dass wir selber nie wirklich gespielt haben, erst recht nicht als Profis. Und das hörst du ja immer wieder so raus nach dem Motto, ja, du hast nicht gespielt, du kannst einzelne Sachen gar nicht einschätzen, sei es jetzt wirklich was auf dem Eis passiert, sei es so gruppendynamische Sache in der Kabine, im Profisport, bla 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 bla, was es da alles so gibt. Und bei Harry Kreis hatte ich nie das Gefühl. Natürlich wie du richtig sagst, weiß auch er tausendmal mehr als wir, aber er hat es halt nie raushängen lassen. Und ich fand es immer sehr, sehr angenehm. Das heißt nicht, dass wir immer einer Meinung waren oder sowas. Also wir haben durchaus auch mal kontrovers diskutiert und ich habe ihn kritisiert, er hat mich kritisiert. Völlig in Ordnung, aber das war alles im Rahmen, alles immer auf Augenhöhe, alles wunderbar. Und ich fand, dass das ja auch eine der großen Stärken war, als er dann Nationaltrainer wurde. Nicht eben nur, dass er direkt am Anfang Erfolg hatte, sondern dass er halt auch einer ist, den man vorzeigen kann. Den kannst du vor jedes Mikrofon setzen, vor jede Kamera stellen, in jede TV-Sendung, wo auch immer, auf jedem Pressekonferenzpodium. Und du weißt, du hast immer was Gutes bekommen, weil er halt ein empathischer Typ ist, ne? Weil er halt auch mal über den Tellerrand hinausdenkt. Aber die letzten drei Turniere, das fing in Dänemark schon so leicht an. Ich finde, in Mailand war es ganz schlimm und jetzt in Zürich, das war ja, also der hat das ja quasi, zumindest als Außenstehender habe ich das so wahrgenommen, dass er das fast als Qual empfunden hat und als lästige Aufgabe jetzt auch noch mit uns reden zu müssen. Also jetzt uns auch noch erklären zu müssen, dass ja eigentlich alles gar nicht so schlecht ist, wie wir alle denken. Und das hat dann irgendwie auf beiden Seiten auch ein Stück weit zu so einer Verhärtung, finde ich, geführt.
Der Vertrag wurde ja im Dezember verlängert, ne? Also eigentlich dann wieder zwischen zwei Turnieren, also nicht direkt nach einem Turnier und auch nicht direkt vor einem Turnier, sondern genau so in der Mitte. Also da kann man schon auch die Frage stellen, warum das? Also ein Teil der Antwort ist natürlich, in dem Moment war Kreis selber in einer guten Verhandlungsposition, natürlich nicht in so einer geilen wie nach der WM 2023, wo man sagen kann, hey, jetzt haben wir Silber geholt und ein Riesenerfolg und dann machen wir gleich mal bis nach der Heim-WM, aber der Zeitpunkt hat mich damals schon überrascht, der Vertragsverlängerung, weil man hätte auch sagen können, okay, ein Turnier warten wir jetzt mindestens mal noch ab und schauen dann mal.
Es kann natürlich sein, dass im Hintergrund Harry Kreis von sich aus gesagt hat, hör mal, wie sieht's denn mit der Heim-WM aus? Mein Vertrag geht ja jetzt nur noch bis 26. Und vielleicht haben sie sich beim DEB auch gedacht, komm, Olympia und die WM in der Schweiz sind zu wichtig. Wir wollen jetzt nicht, dass zwischendurch dann immer dieses, was wird eigentlich aus dem Trainerthema aufkommt. Und das hat man damit schon früh abgefrühstückt. Aber ich habe mir dann auch so gedacht, naja, die WM 25 war nicht so geil. Wart doch erstmal ab, was bei Olympia und in der Schweiz passiert, ob du dann auch noch mit dem Trainer in die Heim-WM gehen willst. Aber Christian Künast hat sich anders entschieden, hat den Vertrag vorzeitig verlängert. Das fällt dem DEB natürlich jetzt auch finanziell auf die Füße, weil ich mir schon vorstellen kann, dass Harry Kreis sein Gehalt haben will. Oh, zu Recht, würde ich an seiner Stelle auch haben wollen. Ne? Deshalb ein bisschen komisch und da sind wir eigentlich auch schon gleich beim Thema Künast. Ne? Über den können wir auch reden, der darf ja weitermachen. Und die große Frage ist natürlich, warum? Er hat natürlich diese Analyse gemacht und wenn man jetzt so liest, was er so sagt, sei es in Interviews in der Eishockey News oder in den Stellungnahmen vom DEB, heißt es immer, ja, die Analyse wäre gemacht worden und das ist das Ergebnis. Ich frage mich ja immer, was ist denn das konkrete Ergebnis jetzt mal, abgesehen davon, dass Harold Kreis gehen muss? Und welche Fehler sieht denn Christian Künast bei sich selbst oder in seinem Umfeld? Und wie werden diese Fehler jetzt angegangen? Also wie werden die behoben? Und darüber erfährt man nichts. Da hat man nach Olympia schon nichts erfahren. Da hieß es auch mal, wir analysieren das. Und dann irgendwann war die Analyse abgeschlossen. Aber die Ergebnisse hat keiner von uns zu Gesicht bekommen.
Wir haben ja immer einerseits den DEB und die Nationalmannschaft, andererseits die DEL. Und klar, das ist unter dem Stich getrennt, weil das eine ist der Verband, der hat die Nationalmannschaft, das andere ist die Liga. Aber logisch muss das irgendwie ineinander greifen, weil die Spieler, die in der Liga spielen, bilden ja größtenteils die Nationalmannschaft. Ja. Und also irgendwie muss da, also Moritz Müller hat es ja jetzt auch gefordert, hat gesagt, es müssen alle an einen Tisch kommen oder man muss sich da mal unterhalten und schauen, wie man zusammen das deutsche Eishockey voranbringt, wie es dann immer so heißt. Ja. Die Frage ist halt tatsächlich, die ich mir immer wieder stelle, ist die DEL überhaupt so interessiert daran, dass das deutsche Eishockey vorankommt? Ja, weil die DEL funktioniert ja in sich eigentlich ganz gut mit den 14 Vereinen, die da spielen. Das sind jetzt nicht unbedingt Teams, die größtenteils auf deutsche Spieler setzen. Die deutschen Nationalspieler spielen größtenteils bei den Mannschaften, die halt auch am meisten Geld haben und haben da okaye bis gute Rollen. Aber unterm Strich hat sich ja bei den letzten Turnieren jetzt einfach gezeigt, die Qualität der Liga kann ja nicht so überragend sein, wenn es dann eben Niederlagen gegen Lettland zum Beispiel gibt oder gegen die Slowakei und wo auf der anderen Seite dann nicht...
Die Champions Hockey League gucken, ne? Genau. Da ist die deutschen Teams ja auch nichts.
Und wo dann auf der anderen Seite ja auch nicht unbedingt dann irgendwelche NHL-Top-Spieler den Unterschied ausmachen, sondern halt Spieler, die in der Schweiz, in Tschechien, in Schweden, in Finnland, ja, in internationalen Ligen halt in Europa spielen und ja, da einfach mehr beisteuern können in ihrer Nationalmannschaft als die Spieler aus der DEL. Andererseits muss man wiederum sagen, ja gut, aber die DEL funktioniert, Zuschauerrekord nach Zuschauerrekord, sowohl in den Stadien als auch an den Fernsehgeräten beziehungsweise im Stream. Also welches Interesse hat die DEL überhaupt oder welches Interesse haben die DEL-Clubs, dass es dann der Nationalmannschaft gut geht? Dann kann man andersrum wieder sagen, Nationalmannschaft ist immer das Zugpferd. Also die Zahlen sind natürlich, wenn Deutschland spielt, immer am besten. Ja? Und das funktioniert auch immer. Und das ist ja auch sportübergreifend einfach so. Ne? Nationalmannschaft, da schauen die Leute hin und da schauen vielleicht auch mal Leute hin, die sonst nicht so hinschauen. Und ich glaube trotzdem immer noch, dass dann auch die Liga davon profitieren kann, wenn die Nationalmannschaft erfolgreich ist.
Glaube ich auch, wobei ich nicht glaube, dass man das so konkret messen kann und jetzt wirklich sagen kann, okay, die sind ins Viertelfinale gekommen, deswegen sind unsere Zahlen in der Liga nächstes Jahr so, aber sie sind jetzt ins Halbfinale gekommen, deswegen sind die Zahlen so. Ich glaube, das ist nicht ganz so klar. Was ich allerdings trotzdem ein bisschen überraschend fand, dass Gernot Trippke, der DEL-Chef, hat ja während der WM bei Magenta ein Interview gegeben und ich weiß, oder was ProSieben, ich weiß gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat er dann ja auch gesagt, dass das eigentlich keinen großen Einfluss auf die DEL hätte. Und ich glaube, rein in der Sache hat er sogar recht. Wie gesagt, weil ich nicht glaube, dass man das so komplett messen kann. Aber ist natürlich die Frage, was ist denn das für ein Signal? Sind das ein Signal der Einigkeit oder sind das ein Signal von ihr seid die, wir sind die? Und ich glaube, jetzt wird das ein bisschen sich ändern. Ne? Also wer die aktuelle Ausgabe der Eishockey News liest und wer sich so ein bisschen umhört, der hört ja, dass es jetzt eine Taskforce geben soll. Das ist ein bisschen das, was Moritz Müller gefordert hat. Und Christian Künast sagt ja auch, es geht jetzt darum, dass Leute aus der Liga genannt werden, Stefan Ustorf und Charlie Fliegauf, dass die jetzt quasi eine Taskforce bilden und da sollen auch mal die Spieler angehört werden oder die Leute vom DEB dabei sein, Künast selbst, und die sollen jetzt sich was überlegen, nämlich eine Teammanager finden für die Nationalmannschaft der Männer. Und der soll sich wirklich um alles rund ums Team kümmern, aber auch zusammen mit Künast einen neuen Bundestrainer finden. Ne? Und ganz wichtig, das soll keiner sein, also jetzt nicht Ustorf oder Fliegauf selber, die parallel noch mit ihren Vereinen arbeiten, sondern es soll wirklich einer sein, der sich konkret nur darum kümmert. Also ein fester Teammanager für die Nationalmannschaft. Ist natürlich die Frage, wer könnte es machen? Die Eishockey News bringt da drei Namen ins Spiel. Christian Ehrhoff, Niki Mont und Tino Boos. Natürlich drei Leute, die selber Nationalmannschaft gespielt haben, die lange in der Liga sind, die alle kennen oder in der Liga waren, wie auch immer, wären natürlich schon Kandidaten. Dann für den Trainerposten wird sogar Uwe Krupp ins Spiel gebracht. Das hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Aber gut, es soll ja auch zum Beispiel nicht darum gehen, dass man jetzt einen Mann holt, der nur die Heim-WM macht, sondern es soll jemand geben, der wirklich eine Vision, eine langfristige über Jahre für den DEB hat. Und das soll halt einerseits ein Teammanager sein, andererseits ein Trainer. Und da müssen halt die Ligen mitmachen, das ist ganz klar.
Aber es müssen auch Leute sein, die das machen wollen. Also das ist schon mal das Erste, dass sie einfach Bock haben und auch über Jahre hinweg dann die Nationalmannschaft weiterzuentwickeln.
Da gibt es schlimmere Jobs auf der Welt, oder?
Was? Ja, natürlich. Also das finde ich nämlich auch. Das ist ja das, was man immer vergisst. Einerseits natürlich stehst du dann während dieser Weltmeisterschaft oder auch bei den Turnieren im Fokus und wenn es nicht läuft, wird natürlich auch der Bundestrainer oder wird dann auch in Zukunft der Teammanager kritisiert. Andererseits ist es halt einfach, sind es diese paar Wochen, wo du die Spieler zusammenbringst und dann am Ende natürlich nach dem Ergebnis auch beurteilt wirst, aber die restliche Zeit bist du am Spieler beobachten, führst Gespräche, bist in Nordamerika, sprichst da mit den NHL-Spielern, versuchst da natürlich einen guten Draht aufzubauen und ja, bist viel unterwegs, schaust viel Eishockey, aber es ist nicht so, dass du dauernd unterm Brennglas bist. Der ist ja nicht mal so in größeren Eishockey-Nationen. Ja, schau dir mal irgendwie, was weiß ich, dann Kanada an oder Finnland, Schweden. Auch da ist ja nicht klar, wenn es nicht läuft, dann kriegen die ja ordentlich einen drauf. Das ist schon klar. Aber andererseits, zwischendrin, gut, bei Kanada ist es immer so, dass dann pro Turnier einfach wieder eine neue Gruppe einfach dann gefunden wird, ja, die dann verantwortlich ist. Und wenn es dann nicht läuft, dann werden die natürlich dafür kritisiert.
Wobei es zumindest bei der U20 schon mal geändert haben, wo es auch einen festen Manager und Trainer jetzt gibt. Ja. Aber ich gebe dir recht, klar, sonst haben die natürlich eine andere Tradition, was Nationalmannschaften angeht.
Aber was wäre denn mit sowas, dass du einfach sagst, du machst für ein Turnier, also jetzt, der Plan ist ja was anderes, du willst was Langfristiges. Also sagst du, machst für ein Turnier, hast du einfach einen GM, ja, für die Nationalmannschaft. Das kann ja sogar dann einer sein, der wirklich in der DEL arbeitet. Dann ist es halt, dann hast du da schon mal die Beziehung zwischen Verband und Liga. Und du hast halt einen Coach für das Turnier. Das ist halt die Frage, ob dann für das eine Turnier ein Coach ist oder der Coach auch bleibt. Aber dass du einfach diesen Führungszirkel dann pro Turnier einfach jeweils wieder zusammenstellst. Und ja, sich die Leute auch beweisen müssen. Und wenn es dann läuft, dann behalten sie den Job, wenn sie ihn weiterhin haben wollen. Und wenn nicht, dann findest du halt vielleicht ein neues Team.
Ja, ist aber schwierig, weil du weißt, dass die ersten Vorbereitungsspiele fangen an, da läuft die Liga noch, ne? Das heißt, du könntest ja nie langfristig planen. Du könntest ja immer erst nach der Hauptrunde dann planen oder vielleicht nach dem Viertelfinale erst, wer ist denn überhaupt dann verfügbar? Ich glaube, das ist keine praktikable Lösung für einen deutschen Eishockey-Bund. Und ich fände schon gut, wenn da dauerhaft ein Manager da ist und dauerhaft ein Trainer. Klar, bei Co-Trainern kann man immer vielleicht individuell gucken, wer hat gerade Zeit, wer hat Lust, wer ist gut drauf, wer hat gute Ideen, wer hat gerade eine gute Saison hinter sich. Aber ich finde die Hauptstellen, dieser neue Teammanager und der Trainer, die müssen schon fest sein.
Was glaubst du, wäre für diesen Teammanager so das beste Profil? Muss das einfach eine Legende sein, die auch wirklich, ja, dann NHL gespielt hat, da erfolgreich wäre? Dann würden natürlich die Namen Ehrhoff und auch Gotsch fallen. Ja, dazu noch mit der Nationalmannschaft Olympia Silber geholt. Wenn wir bei Mond sind und bei Boos, dann sind es halt einfach langjährige DL-Spieler und dann auch ja in gewisser Weise Funktionäre, also bei Mond auf jeden Fall oder bei Boos ist vielleicht bei einem Team, nicht bei einem Team, aber bei der Liga, sind es dann so Typen wie Corbinian Holzer, der jetzt zum Beispiel natürlich da relativ frisch fertig ist mit natürlich seiner Karriere.
Der quasi den Job aber, bei der U20 machen soll, vielleicht steigt er direkt auf, ne?
Ja, also der natürlich ein Standing hat im deutschen Eishockey, der ein, also bei Holzer würde ich sagen, ein guter Kommunikator ist, ja, der sicherlich gut ankommt bei den Leuten. Schwierig. Oder holst du einen, der eigentlich eine Funktion hat bei einem Club und das jetzt für die Nationalmannschaft macht? Also wenn du jetzt Ustorf und Flieg auf halt eben schon mal als Namen genannt hast. Es gibt ja schon zumindest auf der Sportdirektoren-Ebene sehr, sehr viele Deutsche. Und sagst du dann, okay, wir bieten einem aus der DL einfach den Job dann beim DEB an. Und dann, oder in Personalunion stelle ich mir dann wieder schwierig vor. Aber in welche Richtung geht man da?
Ja, also du hast die Namen schon genannt. Also mein Top-Favorit wäre Klaus Dorf, aber ist natürlich auch die Frage, ob er Lust hat, aus diesem täglichen Vereinsbusiness rauszugehen. Und was man natürlich auch sagen muss, was Stefan Ustorf überragend macht, ist immer wieder Spieler in ECHL und AHL zu finden. Das bringt ihm bei der Nationalmannschaft gar nichts. Ne? Also da kann er da nicht sagen, ich habe da irgendwie zwei tolle Leute gefunden, die ihr alle nicht kanntet, ne? Weil die müssen natürlich einen deutschen Pass haben, für Deutschland zu spielen. Ne? Aber trotzdem glaube ich, dass er der richtige Mann wäre, weil er erstens einen guten Zugang hat, weil er sehr gut vernetzt ist, weil er sehr viele Sprachen spricht, sehr viele, aber Deutsch und Englisch natürlich perfekt spricht und einfach auch ein Typ ist, der den Finger in die Wunde legt. Und ich finde, das ist auch so ein Thema, wenn wir mal grundsätzlich über den DEB oder das deutsche Eishockey reden. Ich habe ja in den Text schon geschrieben, es fehlt so ein bisschen die Vision. Ja, die soll jetzt nächsten Samstag bei der DEB-Vollversammlung da vorgestellt werden, aber natürlich viel zu spät. Ja, und wo ist denn eigentlich mal jemand, der vorangeht, der irgendwie Reformen anstößt und Ziele vorgibt? Ne? Also ich meine, wir haben bei den Frauen Ronja Jenicke, ne, die macht das wirklich gut, ne, die legt auch wirklich den Finger in die Wunde. Bei den Männern sind es eigentlich zwei Spieler eher so, Moritz Seider und Moritz Müller. Wobei die jetzt auch nicht immer alles so in letzter Konsequenz kritisieren, ist ja natürlich auch klar, wenn die Teil des Ganzen sind. Aber wenn man zum Beispiel überlegt, wie positiv die auch im Nachhinein immer noch über dieses Auftaktspiel gegen Finnland gesprochen haben bei der WM, fand ich ein bisschen strange, ehrlich gesagt. Sonst aber natürlich sehr viele richtige und gute Hinweise und Aussagen. Und dann bin ich schon bei Stefan Ustorf. Ne? Und das sind irgendwie Leute, die höhere Ansprüche zu haben scheinen, als es der Status quo hergibt und die eben den Finger in die Wunde legen. Allerdings, ja, wo ist denn der Rest? Warum wird denn da so viel schön geredet im deutschen Eishockey? Und da frage ich mich auch, liegt es vielleicht daran, dass diese Szene so klein und überschaubar ist, dass man sich vielleicht teilweise zu gut kennt, voneinander abhängig ist und den anderen nicht zu sehr auf die Füße treten will? Ich meine, da können wir auch uns Medien mal mit reinnehmen. Ne? Sind wir irgendwie alle auch zu harmlos? Sind wir irgendwie auch in so einer Wohlfühloase durch die Medaillen, durch die NHL-Stars und die Zuschauerrekorde? Ja, oder ist das einfach so im Randsport immer, dass man dann irgendwie ein bisschen mehr zusammenhält, weil man ja gegen diesen großen Fußball ankämpft und für irgendwie mehr Aufmerksamkeit? Ich weiß es nicht. Irgendwie sieht sich das alles so als so ganz große Familie und ich glaube, es braucht einfach mehr Leute, die mal dazwischenhauen.
Da würde ich aber auch mal auf andere Sportarten schauen und auch sagen, dass das einfach der Sportjournalismus halt größtenteils einfach so ist. Ne? Also es ist jetzt auch, also die Fußballnationalmannschaft hat in den letzten Jahren jetzt auch keine großen Erfolge gefeiert seit dem WM-Titel 2014. Und es jetzt irgendwie auch hieß nie so, boah, da ist alles schlecht, man muss alles auf links drehen, so ungefähr. Und jetzt bin ich mal gespannt, was bei dieser Weltmeisterschaft passiert.
Ja,
aber
also das ist ja wirklich an Peinlichkeit kaum zu überbieten. Da sind ja aktuell jetzt Reporter aus Deutschland, die haben ein Deutschland-Trikot an, während die moderieren. Ich meine, wollen die mich verarschen oder was? Also so weit sind wir im Eishockey ja noch nicht. Aber dafür haben wir trotzdem, finde ich, es ist oft so ein zu starkes Wir-Gefühl, finde ich.
Ja, aber der Punkt ist ja auch, dass die Medien vielleicht wirklich dazu beitragen, dass eben eine Sportart neben Fußball auch etabliert wird und irgendwie auch ein Selbstbewusstsein entwickeln kann, wie das Eishockey. Ja, also Eishockey ist anders als Fußball. Ja, die Leute sind nicht so abgehoben und so. Und irgendwie ja, ist eh alles, also ist tough, immer so alles, ne? Ja, aber alles, ja. Ja, alles besser als beim Fußball. Ja, und Schweinsleder treten und was weiß ich, was dann so abfällig aus der Eishockey-Bubble natürlich in Richtung Fußball geht. Und dass man einfach sagt, okay, man muss irgendwie versuchen, dann diese Sportart dann vielleicht noch besser zu reden, als sie tatsächlich ist. Jetzt, wenn wir konkret auf uns schauen, also ich sage ja tatsächlich, also wenn ich jetzt mal weggehe von diesem Job hier als Podcaster her, sondern als Kommentator, also ich erzähle ja dann auch als Kommentator den Leuten keinen Scheiß, wenn ich ein DEL-Spiel sehe und da ist die Stimmung super im Stadion, ja, mit 6.000 Leuten in Augsburg und du hast ein ausgeglichenes Spiel und irgendwie 2 Minuten vor dem Ende jagt einer einen Direktschlagschuss ins Kreuzeck und alle flippen aus. Ja, also das ist ja genau das, was die Leute sehen wollen, die ins Stadion kommen oder die zu Hause sind. Da sind Emotionen mit dabei, da ist Spannung mit dabei, genau das ist es. Dass natürlich dann Turniere daherkommen und man einfach, ja, eigentlich vorher schon so ein bisschen ankündigen muss, na, das könnte jetzt für Deutschland bei diesen Olympischen Spielen auch, ja, auch ein bisschen bitter werden, ja, gegen die besseren Nationen. Das ist dann fast schon so, nimm uns da unseren Spaß nicht so ungefähr. Nee, genau. Also es ist auch nicht so einfach, dann das irgendwie so einzuordnen immer, ja. Also,
nee, und ich bin.
Schau dir zum Beispiel Basketball an. Schau dir zum Beispiel, die deutsche Nationalmannschaft war halt schon erfolgreich in den letzten Jahren, sehr erfolgreich als Welt- und Europameister. Ja. Aber wenn die Amis halt ihre beste Mannschaft bringen, dann wird Deutschland auch nicht Weltmeister, ja. Und also, das habe ich auch bei wenig Live-Übertragungen gehört, dass man halt dann.
Also, das war gesagt, auch Fankurve, muss man auch sagen, ne? Das war auch peinlich teilweise, ganz klar. Und ne, aber wie gesagt, wir müssen gleich den Finger auf andere zeigen. Ich finde es auch in Deutschland, also wie oft musste man irgendwie erklären, 2018 oder 2023, dass Deutschland jetzt nicht unbedingt die zweitbeste Eishockey-Nation der Welt ist. Ne? Und viele haben es dann eben auch nicht erklärt. Ne? Oder es gibt dann auch so Sachen, dann spielst du hier jetzt bei der letzten WM in der Schweiz, spielst du gegen die Amerikaner und das war ja mit viel Wohlwollen ein C- bis D-Team der Amerikaner, wenn überhaupt. Ja, und dann heißt es immer mal, ja, es geht gegen Olympiasieger und Weltmeister. Ich meine, das ist doch lächerlich. Das hat diese Mannschaft denn bitte mit dem Olympiasieg zu tun? Nichts. Ne? Und ich verstehe es einerseits natürlich auch, weil man hat auch beschränkten Platz, sei es jetzt zeitlich, sei es textlich, sei es räumlich bei Texten. Da kann man nicht immer 2 Absätze oder 2 Minuten darauf verwenden, das alles nochmal so konkret im letzten Detail einzuordnen. Aber manchmal kommt es mir dann auch so vor, als würde so ein bisschen was auch wissentlich weggelassen werden, weil es halt nicht so gut in die Grundstimmung passt, die man gerade transportieren will.
Sicherlich auf jeden Fall ein Thema und Finger in die Wunde legen, hast du auch schon angesprochen, ist gut, aber zu tief ist dann auch nicht gut. Siehe Stefan Scheidenhagel, es gab ja schon mal einen, der das versucht hat, ja, und das ist nicht gut gegangen. Also einerseits musst du dann schon irgendwie aus der Branche dann doch auch kommen, auch den Respekt der Branche haben und trotzdem halt kritisch sein, vielleicht nicht zu kritisch, um die Leute nicht zu vergraulen, aber kritisch,
öffentlich
kritisch, genau, ne? und kritisch genug, um halt was voranzubringen. Insofern ist das schon schwierig, dann einen richtigen Mann oder die richtige Frau zu finden.
Ja, du brauchst halt so ein Standing, dass dir niemand böse ist, wenn du die Sachen konkret ansprichst. Und dass auch niemand dann dich irgendwie abkanzelt, also ja, der oder die, keine Ahnung. Sondern nee, du musst halt extreme Ahnung haben und das gut rüberbringen können. Und du musst vor allen Dingen konsistent sein. Ne? Du darfst jetzt nicht heute das sagen und morgen das. Du musst da schon konkret deine Sachen durchziehen und zwar dauerhaft.
Ronja Henecke hast du angesprochen, bei den Frauen Moritz Seider, Moritz Müller, bei den Männern Stefan Ostrom vielleicht noch. Also sind alle auch Leute, die teils noch aktiv sind, beziehungsweise ihre Jobs ja dann schon haben. Stefan Scheidenhagel haben wir auch angesprochen, als ehemaligen, der aber dann vielleicht doch zu unangenehm war. Also finde ich schon sehr interessant, wer da als nächster dann eben, ja, erstmal die Aufgabe hat, einen neuen Bundestrainer zu finden, wer dann der neue Bundestrainer wird, ob es dann wirklich was Langfristiges wird und ja, das hast du in deinem Text ja auch geschrieben. Wenn man es wirklich umkrempelt, das deutsche Eishockey, muss man natürlich auch dafür sorgen, dass mehr deutsche Spieler oder in Deutschland ausgebildete Spieler halt in den Clubs irgendwie eine tragende Rolle bekommen. Ja, und dann muss man ganz konsequent wäre, einfach auch von dieser neuen Import- und 9+2-Regel wegzukommen, die Doppelflaggen natürlich dann auch irgendwie in den Griff zu bekommen und dann irgendwann zu sagen, okay, es müssen so und so viele Spieler auf dem Eis sein und auf dem Spielberichtsbogen, die halt auch in Deutschland, keine Ahnung, 3 bis 5 Jahre dann in der Jugend gespielt haben und da ausgebildet
sind. Absolut. Das ist seit Jahren mein Thema. Warum soll irgendjemand, der kein Wort Deutsch spricht, dessen Großeltern vor 250 Jahren oder Urgroßeltern vor 250 Jahren ausgewandert sind, warum hat der eher die Chance, in der DEL zu spielen, als irgendein, sag ich jetzt mal, Tscheche oder sowas, der seit er 15 ist im deutschen Nachwuchs spielt. Das ist doch Quatsch. Und so Leute sorgen dann auch nicht dafür, dass du deinen, also ich meine jetzt den Urenkel, die sorgen ja auch nicht dafür, dass Leute dann eher darauf setzen, dass das vernünftig ausgebildet wird, sondern mach die Regel so. Völlig egal, wo jemand herkommt, wenn jemand 3, 4, 5, kann man immer darüber diskutieren, Jahre im deutschen Nachwuchs gespielt hat, dann hat er ein Anrecht darauf, bestimmte Plätze einzunehmen in der Liga. Und im besten Fall machst du sogar noch mit so einem Local Player, dass du vielleicht sagst, keine Ahnung, 15 Leute aus dem Kader müssen mindestens 5 Jahre in Deutschland in der Jugend gespielt haben und 3 davon sogar in deinem Verein oder sowas. Dann fangen die Vereine an auszubilden.
Und dann hast du auch oder solltest du auch irgendwann Ausbildung bekommen, die eben die eigene Liga füttert, also deine eigene erste Mannschaft füttert. Ne? Dann, also das haben wir ja selbst bei Mannheim, bei Köln, bei Berlin, bei München nur selten. Wir haben es natürlich, aber wir haben es trotzdem selten. Es ist ja nicht so, dass dann irgendwie ein Drittel der Mannschaft eben bei den Jungadlern gespielt hat, zum Beispiel bei den Adlern oder bei den Eisbären Juniors. Ja. Ja. Natürlich hast du da in diesen Clubs, vor allem jetzt Berlin, einige gebürtige Berliner mit dabei, aber es ist halt trotzdem nicht der Großteil der Mannschaft.
Nee, überhaupt nicht. Und da musst du halt ansetzen.
Ja, und Thema Visionen vielleicht auch noch. Und ja, Großdenken und Selbstbewusstdenken, ich finde, das ist auch nicht verkehrt. Also klar kannst du dann wieder aufs Maul fallen, das kann passieren, aber trotzdem sollte das der Weg sein, nicht zu sagen, ja, jetzt müssen wir mal ein bisschen kleinere Brötchen backen und vielleicht waren die Erfolge auch doch nicht so gut in den letzten Jahren und die Erwartungshaltung ist so hoch. Nee, also wenn jetzt Begeisterung da ist für Eishockey in diesem Land, dann sollte man das eher nutzen und einfach sagen, okay, das sind unsere Ziele und so und so kommen wir dahin.
Richtig, das heißt ja auch gar nicht, dass man jedes Ziel immer erreichen muss. Und man muss ja auch nicht übertreiben. Also ich brauche jetzt niemanden, der sich da hinstellt, jetzt am Samstag bei der Mitgliederversammlung vom DEB und sagt, wir werden 2030 auf jeden Fall Olympiagold holen. Das ist natürlich Quatsch, darum geht's nicht. Aber man muss doch zumindest mal irgendeine Vision haben, irgendeine Idee, irgendeinen Anspruch für die Zukunft. Und das ist mir halt ein bisschen verloren gegangen. Ja, wenn was funktioniert hat, dann haben sich alle auf die Schulter geklopft. Aber wenn was nicht funktioniert hat, hieß es, Junge, wir sind halt nicht besser. Und das, finde ich, kann nicht der Anspruch sein, weil vielleicht kann man sagen, wir sind jetzt nicht besser, aber dann sagt doch, wir wollen aber besser sein in 3, 4, 5, 6 oder 10 Jahren. Und das fehlt mir gerade so ein bisschen. Und das war vor ein paar Jahren halt anders. Erstmal mit Franz Reindl über Powerplay 26, was ja schon 2015 zum ersten Mal rauskam, dann über den eben schon erwähnten Stefan Scheidnagel, dann auch über Christian Kühner selber. Wir haben während der WM, und ich habe es jetzt auch im Text nochmal, seine Aussagen zitiert aus diesem Interview auf der DEB-Homepage zu seinem 50. Geburtstag, wo er ganz klar sagt, wir wollen in die Weltspitze. Und wo ich mir auch denke, ja, das ist der Weg. Das heißt nicht, dass du Schnappo schaffst und dass alle enttäuscht sein müssen, wenn du eben nicht 2030 eine Olympiamedaille gewinnst. Aber sich nach dem dritten schlechten Turnier in Folge hinstellen und sagen, ja, wir sind halt nicht besser, das finde ich irgendwie komisch. Das passt auch nicht, finde ich, zum DEB oder zum deutschen Eishockey generell.
Kleine Einschränkung noch der ganzen Sache, beziehungsweise vielleicht nochmal so Einordnung, weil wenn es natürlich um Ergebnisse geht bei Turnieren, dann schaut man immer in andere Länder und denkt sich, boah, bei denen funktioniert es auch. Es ist schon so, dass die Norweger jetzt zum ersten Mal seit Jahren wirklich was gerissen haben. Ja, natürlich haben die dann eine Medaille geholt, das ist geil, haben auch Kanada geschlagen im Spiel um Platz 3, überragend. Genauso bei Lettland vor ein paar Jahren. Ja, das ist ja nicht so, dass die dann jahrelang dann immer konsequent ins Halbfinale gekommen sind, sondern es war mal ein Ausreißer nach oben. Die Slowaken, ja, waren auch längere Zeit nicht so geil unterwegs. Du erinnerst immer an die Heim-WM, die einfach gar nicht gut gelaufen ist. Und so weiter und so fort. Also sag ich jetzt mal, so Teams, die Dänemark letztes Jahr im WM-Halbfinale, ja, dieses Jahr wirklich eine schwache Gruppenphase gespielt und wieder raus. Es ist nicht so, dass es rund um Deutschland rum, sag ich jetzt mal, in dem Ranking, wo man sich jetzt befindet, dass da alle abgehen und nur Deutschland fällt zurück, sondern da gibt es immer mal wieder Ausreißer nach oben. Trotzdem solltest du versuchen, den Anspruch zu haben, eben das nicht mehr als Ausreißer zu haben, sondern einfach insgesamt das Niveau anzuheben, ist ja klar.
Genau, und bei der Schweiz wird es ja ähnlich sein. Also wenn diese goldene Generation, die ja eigentlich eher eine silberne Generation ist, wenn die jetzt so langsam abtritt in den nächsten 4, 5 Jahren, dann wird es bei der Schweiz auch anders aussehen. Da wird es auch nicht jedes Jahr ein WM-Finale geben. Also ja, Schwankungen sind völlig normal. Und niemand hat nach 18 oder nach 23 erwartet, dass es jetzt immer so weitergeht, dass Deutschland jetzt ständig Medaillen gewinnt und irgendwelche Endspiele erreicht. Aber ich wiederhole mich, wenn es dann eben wieder schlechter läuft, darf man halt auch, finde ich, mit dem Schlechteren nicht zufrieden sein.
So viel zum DEB, oder? Gehen wir zur NHL, denn es wird auch noch Eishockey gespielt und zwar gar nicht so schlecht. Also
ganz nett.
Von den Namen her jetzt vielleicht nicht so absolut das Traumfinale. von der Strahlkraft der Teams. Aber wie jetzt bis jetzt das Finale läuft, wie eng das ist, wie viele Geschichten das schon schreibt, das ist schon ja, recht außergewöhnlich.
Ja, ist es, so müssen wir doch mal ganz klar sagen, das ist doch die geilste Finalserie seit Jahren, oder nicht? Also jedes einzelne Spiel hat Drama, wenn wir uns das mal angucken. Einmal gab es einen Siegtreffer kurz vor Schluss, zweimal ging es in die Verlängerung. In jedem der ersten beiden Spiele hat ein Team eine 2-Tore-Führung verspielt. Im dritten Spiel sogar eine 4-Tore-Führung. Es sind 25 Tore schon in diesem Turnier gefallen. Und wenn wir auf einzelne Spieler gucken, was so ein Mitch Marner da bitte macht, also ein Hattrick, ewiger NHL-Rekord in 6 Minuten 10 jetzt im Spiel. Insgesamt steht der, was habe ich nochmal aufgeschrieben, bei 28 Punkten, 10 Tore, 18 Vorlagen in 19 Playoff-Spielen, alleine in der Finalserie.
Kennt man ja aber von ihm, kennt man ja von ihm aus den letzten Jahren.
Kennt man von ihm. Wenn es in Playoffs geht, dann dreht er immer richtig auf. Also allein in der Finalserie hat er schon 7 Punkte gemacht. Was ist denn los? Was ist denn das für eine Serie? Das ist ja sensationell.
Und ganz nebenbei dann trotzdem, auch wenn immer andere Teams spielen, dann doch irgendwie kannst du doch wieder den Zirkel rüberziehen zu den Toronto Maple Leafs und sagen, okay, die haben dann doch irgendwie auch eine Rolle in dieser Finalserie jetzt mit Mitch Marner. Natürlich super bitter, dass der bei Toronto das nicht gezeigt hat und jetzt bei Vegas natürlich abgeht ohne Ende. Aber bleiben wir bei den beiden Teams. Deine These ist ja super bitter, dass jetzt dieses Niveau der Spiele so hoch ist und die Spannung so groß. Gleichzeitig aber jetzt dann eine Fußballweltmeisterschaft startet am Donnerstag und die New York Knicks seit ewigen Zeit mal wieder im Finale sind der NBA.
Ja, und wenn ihr ein bisschen Zeit habt und euch nicht für Basketball bisher interessiert, das noch nicht mitbekommen habt, tippt einfach mal im Social Media Netzwerk eurer Wahl einfach nur mal New York Knicks oder New York oder Party ein, was da abgeht. Die ganze Stadt ist auf den Beinen und feiert jede Nacht irgendeine Party. Und das nimmt natürlich gerade sehr viel weg von der NHL, muss man schon klar sagen. Ne? Also ich glaube, so toll die Spiele gerade sind in Stanley Cup Finals, das erreicht jetzt nicht so viele Leute außerhalb der Bubble. Und jetzt stellst du dir mal andersrum vor. Es gäbe nicht so ein spektakuläres NBA-Finale. Es gäbe gerade keine WM. Und diese Finalserie würde jetzt irgendwie laufen. Rangers gegen Blackhawks oder Leafs gegen Canadiens oder was auch immer. Was hier los wäre. Wahrscheinlich wird ganz Nordamerika über Eishockey reden. So hast du halt ein bisschen das Pech, dass die wirklich tollen Spieler auf dem Eis jetzt wahrscheinlich nicht so die Riesenstrahlkraft entwickeln außerhalb.
Du hast mit Schmarnat schon angesprochen, als einen Spieler, was ist dann auf der anderen Seite defensiv? Mit Freddy Andersen, der ja den Conference-Final-Fluch hat er ja, Entschuldigung, Halbfinal-Fluch, ja, den hat er überwunden, aber jetzt, also nachdem er 20 Gegentore in 13 Spielen davor kassiert hat, jetzt sind es 12 Gegentore in, ja, nicht drei Spielen, sondern in 8 Dritteln, kann man ja sagen. Im dritten Spiel nach 4 Gegentoren bei nur 16 Schüssen raus. Was passiert da jetzt im vierten Spiel?
Ja, schon strange, ne? Also einerseits reden alle darüber, oh, der ist kurz davor, Playoff-MVP zu werden und was für eine Torhüterleistung fürs Geschichtsbuch. Und jetzt vor Spiel 4 diskutiert man, ob er noch spielen wird. Ne? Weil, wie viel spielt auch schon, Brandon Bussey? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht.
Bussey, Baby.
Ja, genau.
Wenn, also, die Wander kennen würden, kennst du Wander, die österreichische Band?
Ja.
Gib mal her, genau.
Wenn die kennen, ist zu viel.
Ja, aber wenn die das, dann hätten die schon einen schönen Fangesang für Brandon Bussey.
Ja, das glaube ich auch. Ja, auf jeden Fall kam der Kollege ja rein im dritten Spiel jetzt. Im letzten Drittel hat er noch ein Penalty von Herrn Marner gehalten und hat auch wirklich sonst richtig starke Bahnen gemacht. Gut, ich fand beim Siegtor dann sogar bitter, unglücklich aus. Jetzt kein klassischer Fehler, aber der Schuss geht halt vorbei, von der Bande knallt er dann hinten wieder nach vorne, geht ihm so einen Schlittschuh hinten und dann haut er sich ihn so selber rein. Das ist das bitterste Tor, was man als Torwart so kassieren kann, gerade in der Situation in der Verlängerung von dem Finalspiel. Aber trotzdem finde ich, hat er eine gute Leistung gezeigt. Und jetzt ist halt die Frage, setzt du weiter auf ihn oder setzt du auf deinen eigentlichen Star-Torwart, der halt seit einer Woche nicht mehr so gut drauf ist? Schwierig.
Und dann noch Jacob Slavin. In drei Spiele getroffen, eigentlich, also eigentlich auch ein sehr, sehr guter Defensiv- oder Allround-Verteidiger, aber jetzt auch offensiv da in Erscheinung getreten und war ja schon bei der Olympia-Goldmedaille dabei. Er könnte der 4. NHL-Verteidiger werden, der die Goldmedaille bei Olympia und den Stanley Cup in einem Jahr gewinnt. Und ich bin tatsächlich, also das hast du ja aufgeschrieben und ich bin jetzt gerade am Überlegen, wer die anderen werden. Also einer wird mir auch einfallen, Drew Doughty 2014 mit den LA Kings auf jeden Fall. Und dann fehlen aber noch zwei. Und da muss ich echt sagen, Schwierig, war es vielleicht irgendwie, ne, 94, 98, boah, 98.
Ja, also wir müssen natürlich erstmal grundsätzlich sagen, so lange gibt es ja noch keine NHL-Spieler bei Olympia, deswegen ist klar, dass die Liste jetzt nicht so extrem lang ist. Aber einen richtigen hast du schon genannt, nämlich Drew Doughty. Mal sehen, wer dir noch so einfällt.
Ja, ich muss jetzt laut überlegen und das ist eigentlich fast ein bisschen peinlich, weil also dann, weiß nicht, 2010, schwierig.
Ja, es ist einer, der auch 2010 dabei war und ja, der hat,
sind die anderen alle Kanadier?
Ja.
Also Drew Doughty haben wir schon und dann.
Nee, Quatsch, einer ist Amerikaner. Zwei sind Kanadier, die haben auch zusammengespielt in einem Club. Und überleg mal, wer 2010 Meister geworden ist.
Also Duncan Keith, oder? Duncan Keith.
Richtig. Ja. Der andere ist Brent Seabrook.
Genau, okay, stimmt, die haben beide, genau. Der Brent Seabrook war 2010 auch mit dabei. Okay, da ein Amerikaner.
Und auf den anderen kommst du niemals, weil das ist 80.
Ja, okay, gut. Ja.
Ken Morrow.
Ja, nee.
Hat damals auch noch
Bei Seabrook wäre ich mir tatsächlich gar nicht mehr sicher gewesen, ob der 2010 dann dabei war.
Die NHL-Statistik-Mail hat es mir so präsentiert, deswegen habe ich es einfach übernommen, netterweise. Ja. Ja, aber auch sonst diese Serie, wenn wir jetzt nochmal über die Finalserie sprechen, was da auch sonst so los mit den Kontroversen um die Challenges, ne? Also jetzt gab es zwei allein im dritten Spiel, dann im Spiel zwei gab es ja auch schon die und Tortorella hält ja nicht zurück, er sagt immer noch, ich habe zu Recht gechallenged, das Tor hätte zählen müssen, da sind wir betrogen worden und sowas, also es ist eigentlich alles drin in der Serie. Abgesehen davon, dass halt die beiden Mannschaften nicht so riesen viel Strahlkraft haben, wobei Vegas natürlich schon zu den populäreren gehört. Überleg mal, 9. Saison, 3. Mal im Finale. Ist auch schon Wahnsinn, was Vegas da macht. Ne? Aber ja, es gibt halt noch sehr viele andere Sachen, die gerade die Sportaufmerksamkeit in Amerika und in der Welt auf sich ziehen.
Da schauen wir in die PWHL, oder? Schauen wir noch zu den Frauen, denn da hat sie die Expansion gegeben und das finde ich ja grundsätzlich mal weg von den Namen, die jetzt bei neuen Teams spielen oder eben nicht bei neuen Teams spielen, sondern längerfristig verlängern, finde ich das tatsächlich ja eigentlich einen guten Schritt, jetzt diese Expansion so zu gestalten, dass die Spielerinnen wieder freier sind in der Wahl ihres Arbeitgebers und natürlich dann auch ihres Wohnorts.
Man aber muss drei dazu sagen, ist schon wenig, oder?
Drei, ja, finde ich auch. Wobei man auch dazu sagen muss.
Zur Erklärung. Jedes bestehende Team durfte drei Spielerinnen blocken, die neuen Teams nicht im Expansion Draft ziehen dürfen. Und ich finde, drei ist bei einem Kader mit mehr als 20 Spielerinnen schon wirklich nicht viel.
Oh, genau. Und es ist jetzt auch kein Expansion, also es ist jetzt nicht nur Expansion Draft, sondern es geht ja also erstmal darum, dass auch Spielerinnen verpflichtet werden dürfen. Also erstmal so Free Agency natürlich relativ groß stattfindet, bevor dann eben, ja, dann auch die neuen Teams entweder ihre Spielerinnen verpflichten oder dann eben, ja, gedraftet wird. Und trotzdem ist es natürlich für eine PWHL, wo, was war der Top-Verdienst? 115.000, 125.000?
Irgendwie sowas. Genau, ja. Und das war ja auch nur, weil er ja so frontloaded war, ne? Der Vertrag. Ne? Durchschnitt ist dann nicht höher. Ne?
Ja, und wenn du natürlich sagst, du garantierst dem Spieler 80 Millionen, ne, auf einen Schlag, irgendwie sagen wir einen 8-Jahres-Vertrag über 10 Millionen oder ist ja mittlerweile mehr, sagen wir 100 Millionen, weil es eine runde Summe ist, dann ist es natürlich auch schwierig zu sagen, okay, du hast da jetzt keine Rechte, den zu halten. Aber wenn du dich selber so committest, dann muss sich natürlich auch der Spieler so committen. Wir sprechen immer oder oft auch von moderner Sklaverei, dass die Spieler da hin und her verschoben werden. Es ist ja bei den Topspielern eh nicht so. Und ich sag trotzdem, wenn du einfach ja über Generationen finanzielle Sicherheit bekommst mit einer Unterschrift, dann musst du im Gegenzug natürlich auch was leisten und vielleicht auch mal ja ein bisschen Einbußen haben, was so die Wahl des Wohnorts anbelangt für ein paar Jahre.
Hier sind die Topspieler ja eh die genau. Dann auch den No-Trade raus haben. Ne?
Ja, aber ich finde es so, also es ist auf jeden Fall progressiv. Jetzt in dieser Liga, dass sie sagen, okay, wir machen das so und wir geben den Spielerinnen auch Rechte. Uns ist es wichtig, dass sie sich selber entscheiden können, wo sie spielen, für wen sie spielen, wo sie leben, wie lange sie da sein wollen. Also das sieht schon gut aus.
Ja, und was man natürlich auch nicht vergessen darf, es geht natürlich auch darum, dass die Liga spannend bleibt. Und wenn jetzt Montreal als Meister irgendwie 16 von 20 Spielern hätte blocken dürfen, dann wäre das natürlich für die anderen Teams auch relativ schwierig. So, wie gesagt, ist es sehr offen und wir haben auch wirklich sehr große Namen gesehen, die jetzt schon gewechselt sind. Der uns natürlich am meisten da immer auffällt, ist Alina Müller, also die Schweizer Starspielerin, die hat ja in Boston gespielt. Sie geht jetzt im neuen Team nach Hamilton und Hamilton hat gleich noch zwei prominente Spielerinnen verpflichtet, nämlich Brianna Jenner und Emily Clark, also auch Spielerinnen, die Olympia gewonnen haben oder Weltmeisterin geworden sind. Und und die viel gerissen haben. Christine O'Neill, auch ein großer Name, geht nach San Jose. Hannah Bilka nach Detroit, aber es gab auch noch Verlängerungen. Ne? Also Taylor Heisey hat zum Beispiel für 3 Jahre in Minnesota verlängert, Renata Fars für 3 Jahre in Toronto und wir hatten ja auch schon über Sarah Nurse gesprochen, die in Vancouver verlängert hat. Aber trotzdem muss man sagen, das ist natürlich jetzt krass bei so einem Expansion Draft, dass da auf einmal Olympiasiegerin, Weltmeisterin, absolute Starspielerin dann von einem auf den anderen Tag den Verein wechseln. Und das nicht nur eine, sondern diverse.
Jo. Und mal ganz weg von den ganzen Namen der Spielerinnen, dass Hamilton jetzt da ein PWHL-Team hat, ja, als einfach großartig. Als geiler Eishockey-Standort, ist natürlich überragend. Und da habe ich auch in einem The Athletic-Podcast gehört, ich glaube, es war Hayley Salvian, die darüber gesprochen hat, weil dann irgendwie so Leute, die nicht aus dem Osten Kanadas kommen und vor allem vielleicht dann auch aus den USA kommen, dann immer sich drüber aufregen oder sich drüber äußern, dass doch die Region Toronto nicht unbedingt noch wieder ein Team braucht und warum jetzt noch ein zweites PWHL-Team. Und da hat sie auch gemeint, Toronto ist einfach da. Also auch wenn man in der Nähe von Toronto wohnt, der Verkehr um diese Stadt herum muss so brutal sein, dass eigentlich eine Fahrt nach Toronto eigentlich eine absolute Ausnahme ist. Insofern ist es auch erklärbar und verständlich, warum rund um Toronto dann weitere Teams entstehen und ob das jetzt in der gleichen Liga ist oder in anderen Ligen, aber es ist einfach in der Region eine riesen Eishockey-Begeisterung und nur weil Toronto eben, ja, halt jetzt ein NHL-Team hat und auch ein PWHL-Team hat, heißt das nicht, dass die Region außenrum dann nicht noch mehr verträgt.
Ja, weil hier wohnen ja auch Millionen Leute, ne? Das ist ja auch eine ganze Region, das ist ja nicht nur eine Stadt. Und deshalb, warum soll da nicht noch ein anderes Team sein, wenn es funktioniert? Wunderbar. So, dann schauen wir auf andere Sachen. Russland müssen wir auch nochmal ansprechen. Ne? Wir haben viel darüber gesprochen. Wir haben so einen eigenen Sonderpodcast aufgenommen während unseres WM-Projekts. Aber jetzt gibt es wieder Neuigkeiten. Nämlich, ich hatte es mal schon am Freitag erzählt, die NHL hat ihr All-Star-Game-Format umgestellt. Es bleibt zwar ein 3x3-Turnier, aber diesmal mit Nationalmannschaften. Kanada, USA, Finnland, Schweden sind in Anführungszeichen echte Nationalmannschaften. Und dann gibt es diese Weltauswahl. Und in der, jetzt kommen wir zum Thema, sollen eben auch Russen mitspielen. Und Bill Daly, der Vizechef der NHL, hat gesagt, dass er von der IIHF gehört hat, dass die Europäer damit kein Problem hätten. Aber da hat der tschechische Verbandspräsident jetzt mal sofort widersprochen. Es gibt Aussagen von ihm auf tschechischen Internetportalen und in Zeitungen. Und er sagt ganz klar, solange dieser Krieg in der Ukraine läuft, solange die Russen die Ukraine angreifen, wollen wir nichts mit denen zu tun haben im Eishockey. Und ich könnte mir vorstellen, das wird auch so durchgezogen, aber jetzt gibt es noch kuriosere Pläne um Länderspiel. Herr Fetzer, was können Sie uns darüber erzählen? Das ist doch eine schöne Story, oder?
Ja, Länderspiel Russland gegen USA, da hat es erst geheißen, dass da Profis mit dabei sind. Jetzt heißt es aber, das hat einer aus der amerikanischen Handelskammer erzählt und die Russen haben es bestätigt, dass aber nur Amateure da mitspielen. Ja. Also irgendwie ganz, ganz wilde Geschichte, trotzdem halt wieder so ein Schritt in Richtung Normalisierung, ja? dass man überhaupt drüber nachdenkt, ist ja schon mal das Erste. Ne?
Ja, also dieses Spiel soll stattfinden, aber es sind da glaube ich eher so, also so wie ich das jetzt verstanden habe, vielleicht rede ich auch gerade völligen Quatsch, aber ich habe so verstanden, dass da irgendwelche Business-Leute einfach, die privat Eishockey spielen, die dann jetzt einfach so ein Spiel machen. Aber das hat überhaupt nichts mit Profisport zu tun, überhaupt nichts mit den Verbänden, erst recht nichts mit der NHL oder mit der IIHF oder sowas. Die machen einfach so ein Spiel für sich und nennen das dann einfach Länderspiel, weil auf der einen Seite hat Russen stehen, auf der anderen Seite Amerikaner. Aber ne, du siehst, heutzutage wird alles so heiß gegessen, was in diesem ganzen Thema zu tun hat, sind direkt überall die Riesennachricht. Oh Gott, es gibt ein Länderspiel zwischen USA und Russland. Ja, irgendwelche Leute. Also wenn ich mich hier um Sportland mit dir treffe, dann machen wir ja auch nicht NRW gegen Bayern. Ne? Also es ist alles so ein bisschen bekloppt, ehrlich gesagt. Und ne, das Grundthema, wir hatten ja schon drüber gesprochen, die Russen hatten berichtet, alle Sanktionen seien aufgehoben. Das ist natürlich Quatsch, sondern es geht einfach darum, dass das IIHF Council den Ausschluss neu begründen muss. Trotzdem, ich glaube auch, 28 World Cup, das will die NHL, das wollen die Russen. Ich könnte mir da eine Rückkehr gut vorstellen und es gibt ja auch schon erste russische Funktionäre, die sagen, 28 sind wir auf jeden Fall wieder dabei.
28 World Cup in Kanada und in Tschechien. 2030 Olympia in Lyon. Was?
Ja gut, der ursprüngliche Plan war ja, dass die olympischen Eiswettbewerbe vor allen Dingen in Lyon stattfinden, denn ihr wisst ja, offiziell ist das ja in den französischen Alpen, also die olympischen Spiele, aber da sind natürlich alles nur so kleine Dörfer, da wird natürlich Skifahren stattfinden und Rodeln und Skispringen und was es da sonst noch so alles gibt, aber da ist natürlich kein Ort, der eine Halle hätte oder eine Halle braucht. die irgendwie 15.000 bis 20.000 Zuschauer fasst. Und deswegen war ja die Idee, okay, dann gehen wir für die Eiswettbewerbe nach Nizza und das Fußballstadion wird so umgebaut, dass dort dann die Eishockeywettbewerbe stattfinden. Aber da hat dann der Bürgermeister und der Stadtrat von Nizza gesagt, auf gar keinen Fall machen wir das. Nee, wir können hier nicht Wochen und Monate lang irgendwie das Fußballstadion aussperren und unsere Fußballmannschaft, die immer in der ersten Liga und hinterher wieder Europapokal spielt, irgendwie woanders hinschicken. Und jetzt gab es Diskussionen hin und her und hin und her. Und jetzt hat das Organisationskomitee der Olympischen Spiele 30 die Tage eine Pressemitteilung veröffentlicht, dass es neue Diskussionen gibt und wahrscheinlich werden die Olympischen Eishockeywettbewerbe jetzt in Lyon stattfinden. Dort gibt es ja eine große Halle, in der auch Basketball gespielt wird. Das ist direkt daneben dem Fußballstadion, wenn ihr mal vorbeigefahren seid, wenn ihr durch Frankreich fahrt im Auto, das ist ja direkt an der Autobahn da, das kann man dann sehen. Und dort soll halt dann gespielt werden und das ist ja auch die Halle, in der 2028 die WM stattfindet.
Dann schauen wir noch in die AHL, denn die Toronto Marlies sind im Finale 2-1 nach Verlängerung. Nylander, der Siegtorschütze, nicht William Nylander, sondern Alex Nylander, sein Bruder. Und deswegen haben die Marlies im Osten die Serie gegen die Wilkes-Barre Scranton Penguins, also das AHL-Team der Pittsburgh Penguins, gewonnen. 4-2 und treffen jetzt im Finale entweder auf die Chicago Wolves oder auf die Colorado Eagles.
Genau, da ist nämlich 3-2 ausgegangen für die Wolves. Die haben bis kurz vor Schluss, oder sagen wir so 10 Minuten vor Schluss, 2-1 zurückgelegen, waren fast schon raus. Aber schießen dann noch 2 Tore und gleichen die Serie aus. Game 7 gibt's dann jetzt die Tage. Nochmal schnell in die NHL, da sind ja diverse Trophäen wieder vergeben worden. Ich frage mich übrigens, warum wird das eigentlich seit ein paar Jahren jetzt immer so zwischendurch gemacht? Es gab doch immer die große Gala, die quasi wie so eine Oscar-Verleihung aufgemacht war in Las Vegas. Und jetzt heißt es irgendwie, ja, ständig wird irgendwie einer überrascht auf dem Golfplatz von den Kindern, von den Großeltern, im Supermarkt, im Restaurant, wo auch immer, mit unserer Trophäe. Ich meine, die Bilder sind dann immer ganz nett, weil jemand dann nicht damit rechnet, aber das ist eine Gala, war doch auch ganz schön, oder?
Das ist die heutige Zeit, das ist die heutige Zeit, Bernhard. Ja, man muss einfach alles, man muss alles immer so am Köcheln halten und da wieder und immer im Gespräch bleiben und da kannst du wieder was bei Social Media posten und da kannst du wieder was bei Social Media posten. Machst du eine Gala, dann ist das nur an einem Abend und dann kannst du nicht über Wochen lang die Awards zum Gesprächsthema machen, die jetzt auch rauskommen, kurz bevor dann eben überhaupt die Saison vorbei ist, also vor dem Finale, das finde ich auch tatsächlich ein bisschen unglücklich, macht das doch dann, wenn es wirklich ein Award ist für die Regular Season, dann macht die Auszeichnung nach der Regular Season, weil dann, wenn die Playoffs schon gelaufen sind, dann schauen manche, die den Award bekommen, gar nicht mehr so gut aus dann und man erinnert sich gar nicht mehr dran, wie gut die Regular Season wirklich war, weil man halt die Playoffs...
Ja, oder einer ist schon seit Wochen raus, denkt sich auch so, ach stimmt, der war mal gut, damals. Ne? Damals im Februar war der gut. Ja, hast schon völlig recht. Naja, gehen wir kurz mal durch. Also Ted Lindsay Award, das ist der herausragende Spieler. Ist ja quasi so eine Art zweite MVP, den die Spieler selber wählen. Und manchen bedeutet der sogar fast genauso viel wie die Hart Trophy. Auf jeden Fall hat Connor McDavid mal wieder gewonnen. Zum 5. Mal insgesamt sein 16. Award. Und damit sind nur noch 4 Spieler in der NHL-Geschichte vor ihm mit mehr individuellen Awards. Und das sind Gretzky, Ovechkin, Orr und Lemieux. Gretzky mit 31, da ist noch ein bisschen was hin.
Aber Ovechkin 19, Orr, Lemieux 17, die könnte McDavid in den nächsten Jahren noch catchen.
Das stimmt.
Gretzky 31, weiß ich nicht, noch 15 Trophäen, um den einzuholen. Wird schwierig.
Wobei, ich halte dich für ausgeschlossen, ne? Der wird noch ein paar Jahre spielen. Ne?
Vor allem, du hast ja dann, also du kannst auch mal gerne mal 3 in einer Saison holen, oder vielleicht auch mal nur eine Conn Smythe dazu oder so, ne?
Ja, weil er jetzt auch schon 29 ist, ne? Also der müsste ja quasi jetzt, sagen wir mal, 2 pro Jahr, da müsste er nochmal 7 so überragende Jahre haben. Warte mal ab.
Ja, aber es gibt halt auch, also wenn du, sag jetzt mal, Hartz, Art Ross, Ted Lindsay, kann schon mal zu 3, dann kannst du mal vielleicht nochmal eine Rock and Richard mit dazu als Torschützenkönig. Das ist schon 4. Ja. Dann ist noch Conn Smythe Trophy. Ohne den Stanley Cup zu gewinnen, hast schon 5. Also kann auf jeden Fall passieren. Vasilevskiy gewinnt die Vezina, Suzuki von den Montreal Canadiens gewinnt die Selke und sein Rhein-Kollege Cole Caulfield die Lady Bing. Was war das nochmal, Lady Bing?
Ja, ein bisschen komisch. Ich glaube, du musst gut spielen und nett sein, ne? Das ist, glaube ich, die Geschichte da, ne? Das ist, glaube ich, Lady Bing.
Charakter auch wichtig bei Lady Bing.
Ja, ist natürlich. Beim nächsten auch, ne?
Bei Lady Bing muss ich immer an Friends denken, an Chandler Bing. Tut mir leid, aber Lady Bing ist immer so Chandler Bing,
Sehr schön. Marcus Foligno gewinnt den King Clancy Award. Da geht's um Leadership und Menschlichkeit sozusagen. Also ja, es gibt ja so manche Awards, die versteht man noch nicht so ganz, was dann da genau den Ausschlag gibt und ja, ist ja auch egal. Und dann hat unser lieber Freund John Cooper hat endlich den Jack Adams gewonnen für den Trainer des Jahres. Das ist doch sehr verdient und eher, glaube ich, so ein Lifetime-Ding. Ne? Aber wir wissen ja, der Trainer des Jahres ist ja eigentlich immer der, der ein Überraschungsteam nach vorne geholt hat. Und wer über Jahre mit einem Top-Team konstant oben dabei ist, der gewinnt das Ding nie. Und dieses Jahr haben sie halt gesagt, komm, Cooper, du bist unser Mann seit Jahren. Jetzt gewinnst du halt auch mal den Trainer des Jahres. Ich finde es auch sehr gut, dass der den jetzt endlich mal bekommt.
Absolut. Das ist eigentlich Wahnsinn, dass er das noch nicht war. Aber jetzt über die komplette Saison gesehen, muss es ja eigentlich Brind'Amour sein. Ja? Weil Tortorella hat die Vegas Golden Knights erst kurz vor den Playoffs übernommen. Aber als Brind'Amour, der dann doch jetzt mal die Hürde Halbfinale geschafft hat und jetzt möglicherweise sogar den Stanley Cup gewinnt, der irgendwie für 99 von 101 Playoff-Siegen verantwortlich ist als Spieler und als Trainer, also mitverantwortlich natürlich. Also jetzt sind es auf jeden Fall schon über 100. Egal, es ist John Cooper und das natürlich auch absolut verdient.
Ja, gehen wir weiter nach Detroit. Also jetzt, da gibt's keine Awards, keine Sorge. Aber da gibt's auch ein bisschen Theater, ne? Dylan Larkin soll um einen Trade gebeten haben. Und ja, man muss natürlich sagen, das war jetzt das 10. Jahr ohne Playoffs für die Red Wings. Obwohl es dieses Jahr bis zur Olympiapause sogar richtig gut aussah. Aber dann gab's wieder mal den kompletten Einbruch. Und Herr Larkin scheint jetzt gesagt zu haben, mir reicht es. Und es gibt da ja sogar schon eine Vorgeschichte. Denn letztes Jahr, als es auch wieder nicht geklappt hat mit den Playoffs, hat Larkin in der Pressekonferenz zwar nicht konkret, aber mehr als durch die Blume seinen GM Herrn Eiserman kritisiert. Er hat nämlich gesagt, er fand es ein bisschen schade, dass zur Trade Deadline keine Top-Leute mehr geholt wurden. Er hätte sich gerne einen Boost gewünscht für die Mannschaft. Und Eiserman ist darauf angesprochen worden und hat dann wiederum gesagt, naja, er erwartet eigentlich, dass der Boost von seinen Führungsspielern kommt. Die werden ja auch dafür bezahlt. Er hat dann auf Nachfrage gesagt, er hätte dabei jetzt gar nicht konkret an Larkin gedacht. Aber natürlich war das quasi über die Presse eine Diskussion zwischen Kapitän und Manager. Ne? Und jetzt denkt sich ja Larkin, es reicht, weg hier.
Toronto Maple Leafs, habe ich gelesen, wäre ein gutes Ziel für Dylan Larkin. Also muss man wirklich sagen, 8,7 Millionen im Jahr, Vertrag noch bis 2030. Also da glaube ich, gibt es ein paar Teams, die sagen, oh, hätten wir den gerne.
Wahrscheinlich.
Mal schauen, wo er hingeht. Und auf der anderen Seite ist natürlich dann, wäre dann, wenn er geht, Cap Space frei für die Detroit Red Wings, für das Team von Moritz Seider, der möglicherweise sogar dann da auch beim Club wie jetzt schon Buchstaben dann bekommen könnte. Also einen geschwungenen Buchstaben, einen Halbkreis-Buchstaben.
Also ich meine, Seider halten ja viele jetzt schon für den heimlichen Kapitän der Red Wings. Es wäre eine absolut logische Wahl, dass er da auch der richtige Kapitän wird. Aber nochmal, um das Thema davor zurückzukommen. Also ja klar, die kriegen ein bisschen Capspace, aber eben ja nur 8,7 Millionen. Das ist in Zeiten des deutlich über 100 Millionen steigenden Salary Caps jetzt auch nicht so mega viel. Aber wenn du halt so einen Topmann, der auch Olympiagold gewonnen hat, der noch so einen langen Vertrag hat für relativ wenig Geld, also verhältnismäßig natürlich, ne, abgeben kannst, dann kannst du natürlich auch einen richtig guten Gegenwert kriegen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass du da irgendwie einen richtig guten Spieler, einen Prospect und noch zwei Draftpicks bekommst. Da ist natürlich dann die Gefahr für Detroit. Das sind natürlich alle Sachen, die eher für die Zukunft sind. Und willst du jetzt nochmal warten und wieder neu aufbauen damit, dann dauert es ja nochmal 3-4 Jahre, bis du irgendwie oben dran bist. Also ist nicht ganz so einfach für Eiserman, was er jetzt macht. Sucht er irgendein Team, was ihm im Gegenzug auch direkt einen fertigen Topmann gibt? Oder sagt er halt, wir gehen eher Richtung Zukunft? Werden wir sehen.
Letzte Woche hast du ein Eishockey-Sonderheft in Textform veröffentlicht. Heute gibt es ein Eishockey-Sonderheft in Podcastform. Habe ich so einen Eindruck. Einfach alles, was da sonst noch so abgeht im Eishockey, ausführlich.
Ich freue mich, dass du wieder da bist. Da reden wir mal ein bisschen.
Milan Lucic hat seine Karriere beendet. Am 38. Geburtstag hat er das verkündet. Mehr als 1300 Spiele in der NHL, 650 Punkte, 250 Tore und natürlich den Stanley Cup 2011 gewonnen mit den Boston Bruins. Gar nicht so einfach für ihn dann auch, weil er ja aus Vancouver ist und die Bruins ja gegen die Vancouver Canucks gewonnen haben. Hat er natürlich seine beste Zeit bei den Boston Bruins, war danach noch in LA, in Calgary und in Edmonton, allerdings nie mehr so erfolgreich. Und ich habe zuletzt auch relativ viele Videos gesehen, wo sich auch Leute wirklich über sein Tempo lustig gemacht haben. Er war jetzt nie der Allerschnellste natürlich, aber schon so ein eigentlich super Power Forward, der natürlich auch einer war, der mal ganz gern geboxt hat. Also ich glaube sogar wirklich, wirklich Boxunterricht auch hatte, also oder Boxtraining, oft über die Stränge geschlagen, sagen wir mal so. Ja. Aber also, wenn er sich auf Hardchecken, vors Tor gehen, Tore schießen auch und arbeiten konzentriert, hat dann natürlich ein guter Eishockeyspieler, sehr guter Eishockeyspieler.
Total, aber ich muss sagen, in den letzten Jahren gehen wir ziemlich oft auf die Nerven. Also nicht, weil er langsam geworden ist, das passiert halt im Alter manchmal, sondern ja, da waren schon ein paar dreckige Aktionen bei. War jetzt kein Mann, dem ich irgendwie am Ende noch gern zugeguckt habe beim Eishockeyspielen. Ein anderer Mann wiederum, Markus Johansson, wechselt von Minnesota nach Färjestad, hat mich ein bisschen überrascht, wobei ich sagen muss, er ist halt auch schon 35 Jahre alt und hat in der Jugend schon in Färjestad gespielt. Aber ich hätte eigentlich gedacht, dass er nochmal eine NHL-Chance bekommt. Vielleicht will er auch zurück in die Heimat nach Schweden. Aber ich meine, der Mann hat 16 NHL-Saisons gespielt und hat inklusive Playoffs auch mehr als 1100 Spiele und 600 Punkte gemacht. Also das ist ein Mann, der Färjestad sicherlich nicht schlechter macht.
Ja, und halt wieder so ein Schwede, der lange, lange erfolgreich in der NHL war und dann nochmal einfach zu seinem Jugendteam oder zu seinem Ex-Team zurückgeht. Wir haben es ja letztes Jahr Oskar Lindberg, Schleftia, dort ja auch geboren, lange erfolgreiche NHL-Karriere gehabt und jetzt in der letzten Saison nochmal 67 Punkte in 52 Hauptrundenspielen gemacht als 34-Jähriger und ja, mal schauen, was dann Markus hier
hat. Bäckström hatten wir noch.
Genau, ne? Bäckström war auch, stimmt. Also, ja, finde ich schon mal irgendwie ganz geil, dass du dann allein schon, erinnere dich an die Choreo für Backstrom, als der dann zurückgekommen ist. Und dann, also,
der
dann
verlängert, ne?
Der verlorene Sohn, der zurückkehrt und ähnlich ist es jetzt eben bei Markus Johansson.
Ja. So, jetzt erzähl mal was aus Österreich, das ist doch eh deine Region da. Dein Kollege Lukas Haudum, was ist denn da los?
Lukas Haudum, der ja für die Weltmeisterschaft absagen musste. Ich glaube, das lag daran, dass er sich in einer OP unterziehen musste, aber ist er Meister geworden mit Graz und war Playoff-MVP. Und ich glaube, in unserem Sonderpodcast mit Gerfried Nagel während der Weltmeisterschaft war das ja auch schon Thema, dass er eine Ausstiegsklausel hat. Mhm. Und die hat er jetzt gezogen, wechselt nämlich von Graz zu TPS Turku. Ich glaube, in der Klausel stand, es muss eine stärkere Liga halt jeweils sein. Und ich würde sagen, die finnische Liga ist dann doch noch mal ein bisschen stärker als die österreichische oder die multinationale Eishockey League. Ja, auf jeden Fall wechselt er zu TPS Turku und gibt einen geilen Kommentar von Herbert Jährich in der Kleinen Zeitung. Das ist nämlich der Präsident der Grazer.
Er ist nicht ganz so zufrieden mit dem Wechsel. Also er sagt schon, ja, das war alles korrekt und ich verstehe, dass Haudi ins Ausland wollte, aber jetzt kommt der beste Satz. Aber dass es zu so einem mittelklassigen Verein geht, verstehe ich nicht. Das schockiert mich. Ich meine, der Kollege hat glaube ich, ziemlich den Helm brennen, ne? Also wenn er sieht, was er so für eine Hire- und Fire-Mentalität da hat. Aber dass er sich öffentlich hinstellt als Graz und TPS Turku irgendwie so als mittelklassigen Verein bezeichnet. Ja, man muss sagen, Turku hat jetzt war nicht gut diese Saison, sind nur Zwölfter geworden. Also haben wir ja drüber gesprochen, Toni Söderholm ist ja da. Und das lief alles nicht so, wie Turku sich das vorgestellt hat. Ist ja schon einer der anspruchsvolleren Clubs in Finnland. Deswegen kann man das vielleicht auf die vergangene Saison beziehen. Aber insgesamt ist TPS Turku doch kein mittelklassiger Verein. Das ist doch einer der größten Vereine in Nordeuropa, was Eishockey angeht. Also fand ich schon eine geile Aussage.
Aber vielleicht dann so mittelklassig im Sinne von, wo sie gelandet sind halt in der Saison. Aber das ist dann mittelklassig halt der falsche Begriff.
Ja, sehr schön. So, Peter Tschech.
Ja, mit 44, da geht so eine Karriere erst los, würde ich sagen. Bin gutes ich Alter, um zu verlängern. Vor allem, wenn man erstmal Fußballprofi war, erfolgreich und dann jetzt noch Eishockey-Spiel. Also auch geil. Der muss, glaube ich, nicht mehr unbedingt für den Gelbbeutel Peter Tschech, aber der will anscheinend noch.
Ich glaube, der hat mal bei Chelsea gespielt zu Zeiten, als da ganz gute Gehälter gezahlt wurden. Ich glaube, der weiß doch. Der hat ein Dach über dem Kopf, wird er haben, glaube ich.
Wie heißt das? Tim Haringey Huskies?
Keine Ahnung.
In der dritten englischen Liga.
Ich meine, es ist immerhin die dritte Liga. Ne? Es ist jetzt nicht komplett Amateur-Eishockey. Natürlich wird da wahrscheinlich nichts bezahlt. Und ich habe auch schon Erstliga-Eishockey in Großbritannien gesehen. Das hat mich jetzt auch nicht immer in letzter Konsequenz an Profisport erinnert, in allen Bereichen. Aber es ist jetzt auch nicht nach dem Motto, oh Gott, ich weiß nicht, wie man Schlittschuh anzieht. Ne? Also
Ich würde auch sagen, von Fußball zu Eishockey-Torwart ist ein weiterer Weg als von Fußball zu Handball-Torwart zum Beispiel. Also das ist schon nochmal
ein bisschen andere Technik. Ja, als Kind schon Eishockey gespielt haben, ne? Wahrscheinlich. Ne?
Mit Schlittschuh geboren, mit Schlittschuh auf die Welt gekommen, der Peter Tschech.
So ist das. Dann eine kurze Meldung noch aus den Junioren-Ligen.
Unbedingt, der Vollständigkeit halber müssen wir auch noch in die kanadischen Junioren-Ligen schauen.
22 Nationalspieler, die man nochmal denkt. Ne? Also nämlich Maxim Schäfer und Elias Schneider gehen beide zu den Cape Breton Eagles aus der Quebec League. Und du sagst jetzt bitte, wo die vorher gespielt haben, weil da kommt nämlich wieder die beiden Namen, die ich nicht aussprechen kann. Aber du kannst das ja so gut.
Der Chef war vorher bei den Chicoutimi Saguenayens.
Stark.
Chicoutimi Saguenayens. Und Elias Schneider bei den Shawinigan Cataracts.
Stark. Also wenn ich diesen Podcast mit dir machen würde, würde ich ihn jetzt anfangen, allein deswegen. So, dann nochmal nach Berlin. Letzter Punkt, da geht es nämlich auch ziemlich rund. Ihr wisst ja, die Berlin Capitals sind ja neu gegründet worden vor einiger Zeit. Ne? Also klar, der Nachfolger der alten Preußen war ja jahrelang gar nichts und dann kamen ja so alte Recken zurück. und haben gesagt, so, wir gründen den Verein jetzt wieder, wir müssen hier was machen. Aber dann gab es ja richtig Theater um diese Neugründung, denn der Berliner Landesverband will diesen Club nicht aufnehmen. Es gab eine Versammlung und da ging es auch ziemlich hoch her, gab es richtig Theater zwischen den Beteiligten und am Ende kam raus, dass der Landesverband den neuen Verein nicht aufnimmt. Offiziell aus so formellen Gründen wie fehlende Gemeinnützigkeit, aber wenn man die Eishockey News, die aktuelle Ausgabe liest, was ihr immer tun solltet, geht es da auch darum, dass der neue Club wohl recht aggressiv versucht hat, Jugendspieler, also sogar ganze Mannschaften von anderen Teams oder anderen Clubs zu sich zu holen. Daraufhin haben die anderen Vereine gesagt, ihr könnt uns mal, wir stimmen gegen euch. Aber jetzt gibt es eine Entscheidung, weil dann hat nämlich der neue Verein die Capitals geklagt und das Landgericht hat jetzt was entschieden.
Ja, nämlich, dass die Capitals in den Wettbewerben des Landesverbands mitspielen dürfen. Der Landesverband hat jetzt mitgeteilt, dass er die Entscheidung zwar akzeptiert, die Capitals aber trotzdem nicht aufgenommen werden. Und ja, da stelle ich mir jetzt schwierig vor, dass ein Club mitspielt, der aber nicht Verbandsmitglied ist. Also mal schauen, wie sich das dann aufklärt.
Ja, ist irgendwie ein unwürdiges Theater, was da abgeht. Ne? Also ich kann die anderen Vereine auch verstehen, wenn die sagen, hör mal, ihr kommt hier wieder auf die Bildfläche und wollt unsere ganzen Spieler wegnehmen, wenn es denn wirklich so war. Das würde mich auch nerven. Aber das zeigt auch so ein bisschen wie der deutsche Eishockey. Im Grunde genommen, seid doch froh, dass es einen neuen Verein gibt. Seid doch froh, dass es da einen Verein gibt, der sich vor allem die Jugendarbeit auf die Fahne geschrieben hat. Ne? Und dass der jetzt nicht aufgenommen wird, da geht es natürlich auch viel um so Animositäten zwischen einzelnen Leuten und so. Naja, warten wir mal ab. Ich glaube nicht, dass wir in naher Zukunft wieder ein Berliner Derby in der DEL sehen werden.
Die Berlin Capitals sind zwar aus dem Osten jetzt so Deutschland weit gesehen, aber dann doch eher wieder natürlich im Westen. Also ist jetzt ja vielleicht zu kompliziert für einen Podcast, ich weiß nicht. Aber wir schauen mal ganz in den Westen, denn, das muss man zum Abschluss auch nochmal sagen, die Regionalliga West 2026-27 steht und zwar ohne die Eagles Essen West. Also den ESC Eagles Essen West, die Begründung. Eine Teilnahme konnte aufgrund nicht erfüllter Voraussetzungen gemäß den Durchführungsbestimmungen nicht erfolgen. Ja, da hast du es doch. Ja? Nicht ja, da, das ist wieder eindeutig, was da der Grund dafür ist. Also keine Ahnung, was dann genau der Grund ist, aber auf jeden Fall sind die Eagles Essen West nicht mit dabei in der Regionalliga West. Stattdessen die Ratinger Eisallianz, die Eisadler Dortmund, der ESV Bergisch Gladbach, die Grizzlies Bergkamen, das Team aus Mörs, der Neusser e.V., Dinslaken, Grefrath, Wiel und Dietz Limburg und neu mit dabei EC Lauterbach in der Regionalliga West.
Ja, fantastisch, das ist die Liga, die hingeht. Also ernsthaft, wir haben ja schon gesagt, Zuschauerzahlen sind top, lag ja auch an Essen, ne? Also ist ja abgestiegen, dann neuer Verein, dann direkt ganz oben dabei, war super und jetzt raus. Also da ist auch einiges los in Essen. Da gibt es auch diverse Artikel zu, sei es bei der WAZ, sei es bei der Eishockey News, da gibt es ja auch Gerichtsstreitigkeiten oder Klagen hin und her und hin und her. Es ist alles der Wahnsinn, was da abgeht.
Das ist alles, was heute in eine Stunde Eishockey passt. Ja, schön. Ja, war auch mal wieder schön, ausführlich über Eishockey zu sprechen.
Absolut.
Keine Frage. Die Steady-AbonnentInnen kriegen das Ding natürlich wieder früher, alle anderen am Abend. Und zum Abschluss gibt es von mir noch einen Hinweis, denn wir haben jetzt hier auch schon mal so anklingen lassen, dass ja ein großes Turnier jetzt nochmal ansteht. Geht nicht um Eishockey, es geht natürlich um Fußball. Und ja, ich habe mir jetzt in den letzten Tagen überlegt, wie könnte ich denn die Fußballweltmeisterschaft auch irgendwie begleiten, weil kommentieren werde ich sie nicht. Und es wird einen Podcast geben zur Fußballweltmeisterschaft und zwar von Kindern für Kinder und natürlich auch mit mir. Aber ich will mit Kindern über Fußball quatschen und natürlich dann über dieses Turnier, aber auch ja, mit Kindern, die vielleicht aus anderen Ländern kommen, in anderen Ländern leben, da uns ein bisschen was erzählen können zum Thema Fußball. Ja, und einfach locker über Fußball. Ist sicherlich für Kinder zum Hören interessant, ist glaube ich aber auch für Erwachsene zum Hören interessant, denn ich schaue immer am Anfang auch so ein bisschen zurück auf die Spiele des Abends und der Nacht davor und dann so ein bisschen voraus auf das, was an einem Tag passiert. Und dann gibt es ja, ein bisschen Fußball-Talk mit Kids, denn wir alle wissen ja, die wahren Wahrheiten, die richtigen Wahrheiten, die großen Wahrheiten, die sprechen eh nur Kinder aus und das werden sie tun in den nächsten Wochen.
So ist das. Freue mich wirklich drauf. Hast du denn schon einen Namen, dass man das Ding findet?
Die Fußball-WM 2026, ein Podcast von Kindern für Kinder.
Sehr schön. Also ich fäll's mir wirklich mal an. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich hier mit dir zu tun habe und dich gut leiden kann, sondern ich fäll's mir wirklich mal an. Das finde ich interessant. Sonst weiß ich gar nicht, ob ich die Fußball-WM so intensiv verfolgen werde, ehrlich gesagt. Aber ist jetzt auch nicht das Thema hier. Können wir aber nochmal überlegen.
Danke an Ben Schwilkerer.
Danke an Christoph Fetzer.
Gerne, gerne.